Ja, schönen guten Morgen. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber eine Situation, die mich echt lange beschäftigt hat. Was ist passiert? Ich war bei einem Arbeitgeber, ein tolles Team. Ich durfte da mitarbeiten. Ihr wisst, ich bin in der IT tätig, da waren dann einige Entwickler, gut, der eine oder andere ja, hätte vielleicht mal ein bisschen mehr machen können, war fachlich vielleicht nicht ganz so, aber grundsätzlich ein gutes Team. Die Arbeit machte Spaß, internationale Arbeit, total klasse. Und es standen Veränderungen an und mein Chef kam auf mich zu und sagte, Daniel, möchtest du das Team übernehmen? Boah, war ich glücklich. Freude. Man traute mir was zu. Großartig. Ich war richtig, richtig zufrieden. Was allerdings zu so einer Führungsaufgabe mit dazugehört, ist natürlich, sich dann auch um seine neuen Mitarbeiter zu kümmern. Und vielleicht ahnt ihr schon, was kommt. Im Zuge dessen, die Freude war letztendlich da und mein Chef führte mich dann so ein und sagte, ja, und der verdient so viel und der verdient so viel und der verdient so viel. Und dann kam der eine, der, wo ich eben meinte, könnte ja vielleicht ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, wo man ab und zu mal hinterher arbeiten musste. Und der verdiente deutlich mehr als ich. Weg war die Freude. Boah, ist das ungerecht. Aber was war passiert? Es hat sich doch eigentlich überhaupt nichts geändert. Ich war doch glücklich und zufrieden, eine Minute vorher. Und nur über diese Information war die Freude gestohlen. Und ich glaube oder ich vermute, dass es euch ähnlich geht. Das ist nicht nur etwas, was man hier und da mal irgendwie hat. Das Interessante darin ist, dass dieser Dieb der Freude ganz oft auf leisen Pfoten herangeschlichen kommt. Er kündigt sich selten an. Und keiner von euch, ich zumindest nicht, stehe auf und sage, boah, heute möchte ich mal so richtig neidisch werden, dass der andere mehr verdient oder neidisch werden, dass es denen so gut geht oder neidisch werden, dass die so einen tollen Urlaub haben. Ich mache das nicht, ich suche mir das nicht aus. Aber trotzdem passiert mir das regelmäßig und ich vermute euch auch. Heutzutage leben wir in einer Gesellschaft, die sich ganz oft vergleicht. Der ein oder andere, bin ich mir sehr sicher, guckt sich so WhatsApp-Status an, Instagram-Stories, Posts, die da sind, das, was die anderen so erzählen und boah, sind das tolle Sachen. Im Urlaub da, das ist Neues, Tolles passiert, das sind großartige Sachen, die da sind. Ich habe selten Posts gesehen, die Trauer, Leid und Ähnliches posten. Die tollen Sachen werden gepostet. Die tollen Sachen sieht man. Und man schaut und vergleicht. Wie geht's mir denn? Wo stehe ich denn im Vergleich zu dem Tollen, was ich da gerade sehe oder lese? Und ich glaube auch, das betrifft alle. Junge Familien, wir haben eben gehört, Kinder sind geboren. Wie großartig ist das? Wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, dann geht es dann ganz schnell so, ja, unsere Kinder haben auch nicht immer komplett durchgeschlafen und ja, da steckt auch Arbeit drin und manchmal muss man einiges an Nerven lassen. Und dann sieht man andere Familien und scheinbar läuft alles wie geschnitten Brot. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ihr Teenager hattet oder sowas Ähnliches, sorry, aber manchmal ist es doch eine gewisse Herausforderung zu schauen, dass die Zimmer aufgeräumt werden oder Sachen hinterhergeräumt werden oder Ähnliches. Und dann sieht man andere Familien und scheinbar läuft alles wie geschnitten Brot. Es betrifft aber nicht nur Familien. Ich glaube, ohne selber jetzt ein Senior zu sein oder in Rente zu sein oder Ähnliches, dass es auch dort Themen gibt, wo man sieht, dass andere noch Auto fahren können, sehr rüstig und gesund unterwegs sind und man selber hat das ein oder andere Wehwehchen. Oder Enkel, die da sind und andere vielleicht nicht haben. Oder aber auch geistlich, Gemeinden. Man vergleicht sich vielleicht mit anderen Gemeinden. Super viele Besucher da, der Lobpreis ist großartig und ja, warum ist das denn bei uns anders? Oder Predigten, was auch immer. Und genau da möchte ich heute einmal ein bisschen tiefer reinschauen. Ist das eigentlich sinnvoll, das so zu machen? Oder wie sollten wir vielleicht damit umgehen? Und es gibt eine Geschichte, ein Gleichnis in der Bibel, was ich sehr passend dafür finde. Ihr werdet das wahrscheinlich kennen und ich möchte euch einmal mitnehmen in das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Wenn ihr es mitlesen wollt, Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Bevor wir da einsteigen, die meisten von euch werden es wissen, die Tagelöhner, das waren die Leute, die nicht in einem festen Job waren. Das war vielleicht nicht die unterste Ebene, aber das waren Personen, die wirklich darauf angewiesen waren, Tag für Tag einen Job zu bekommen, um ihre Familie zu ernähren. Das war letztendlich so, und das wussten die, denen Jesus diese Geschichte erzählt hatte, die trafen sich morgens auf dem Platz und wurden dann von den Personen mitgenommen, die Arbeit hatten. Und so erzählt Jesus, am Ende wird es in Gottes himmlischen Reich so sein wie bei einem Grundbesitzer, der frühmorgens in die Stadt ging und Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und schickte sie in seinen Weinberg. Überlegt euch das, wie großartig ist das? Ihr seid auf die Arbeit angewiesen, da kommt einer daher und sagt, ich brauche euch. Und ich gebe euch den üblichen, fairen Tageslohn. Ihr malocht bei mir einen Tag und dann könnt ihr das Gehalt mitnehmen. Ihr habt für eure Familie gesorgt. Es ging weiter. Und es scheint so zu sein, dass in dem Weinberg viel Arbeit war. Gegen 9 Uhr morgens ging er wieder zum Marktplatz und sah dort noch einige Leute stehen, die keine Arbeit hatten. Da sagte er auch zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Und so taten sie es. Zur Mittagszeit und auch gegen 3 Uhr nachmittags machte sich der Mann erneut auf den Weg und stellte weitere Arbeiter ein. Und als er schließlich um 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz kam, fand er dort immer noch ein paar Leute, die nichts zu tun hatten. Und er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Da sagte er, geht doch und helft auch noch in meinem Weinberg mit. Und schickte sie dahin. Habt ihr das mitgekriegt? Der Weinbergbesitzer sagt den Arbeitern, die er später einstellt, er wird sie fair bezahlen. Für euch zum Verständnis, der Arbeitstag ging damals von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Das heißt, die um 17 Uhr eingestellt wurden, Wenn ich mir das so vorstelle, die mussten ja auch noch zu dem Weinberg hinlaufen und so. Ich glaube, so ganz viel Arbeit haben die nicht gemacht. Aber der Weinbergbesitzer nimmt sie trotzdem mit und will sie fair bezahlen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir fängt dann so ein bisschen der innere Taschenrechner an. Die, die früh morgens da sind, gut, die haben dann 6 bis 6, 12 Stunden gearbeitet, vielleicht ein bisschen Pause, ein Tageslohn, damals ein Denar. Wenn man jetzt also mittags anfängt, dann müsste das die Hälfte sein, richtig? Und wenn ich jetzt nachmittags, also so gegen 3 Uhr anfange, dann vielleicht noch ein Viertel. Ja, und kurz vor knapp kriege ich vielleicht noch ein bisschen was. So geht es mir. Ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber das finde ich fair. Wenn der Weingutbesitzer sagt, ich will euch fair entlohnen, dann ist das in meiner Wahrnehmung fair. Aber wie geht's weiter? Am Abend beauftragte der Besitzer des Weinbergs seinen Verwalter. Ruft die Arbeiter zusammen und zahlt ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Zuerst kamen also diejenigen, die gegen 5 Uhr eingestellt worden waren. Und jeder von ihnen erhielt den vollen Tageslohn. Dann traten sie vor, die schon früher mit der Arbeit begonnen hatten, und sie meinten, sie würden nun mehr bekommen. Aber auch sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Was ich spannend fand in der Vorbereitung ist, dass abends ausgezahlt wurde, das wusste jeder, dass das ein rechter Arbeitgeber genau so macht. Könnt ihr nachlesen im 5. Buch Mose, dass das total wichtig war. Sie haben da nämlich geschrieben, oder da steht geschrieben, dem Tagelöhner, der bedürftig und arm ist, sollst du seinen Lohn nicht vorenthalten. Er sei von deinen Brüdern oder den Fremdlingen, die in deinem Land und in deinen Städten sind, sondern du sollst ihm seinen Lohn am selben Tag geben, dass die Sonne nicht darüber untergehe. Denn er ist bedürftig und verlangt danach, damit er nicht wieder dich, den Herrn, anrufe und es dir zur Sünde werde. 5. Mose 4, die Verse 14 und 15. Ein Zeichen dafür, dass der Weinbergbesitzer oder was ja in diesem Fall ein Bild für Gott ist, genau diese Gesetze auch einhält, dass er recht ist, dass er sich um die Arbeiter, ihr erinnert euch, das sind grundsätzlich eher die, die ärmlich sind, sonst würden sie nicht diese Tagelohnarbeit machen, auch entsprechend entlohnt. Wenn wir jetzt aber dann weiterlesen, passiert das, was ich persönlich komplett nachvollziehen kann. Da beschwerten sie sich beim Grundbesitzer. Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Grundbesitzer einem von ihnen. Ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch den Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Ebenso wird es einmal bei Gott sein. Dann werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Für mich ganz spannend, weil ich die ersten Male, als ich das gelesen hatte, schnell übersehen habe. Ganz am Anfang hat sich der Grundbesitzer mit den Arbeitern geeinigt, dass das der Tageslohn ist. Beide Seiten waren glücklich und zufrieden. Erst als die Arbeiter festgestellt hatten, dass aus ihrem Sicht sie jetzt auf einmal mehr hätten kriegen müssen, weil sie ja mehr gemacht haben, ist die Freude dahin. Der Neid ist da. Mir geht es so, ich identifiziere mich eher mit den Arbeitern, die ganz als erstes eingestellt wurden. Irgendwie fühlt man sich ja doch toll. Und wenn schon, dann stehe ich doch früh da und ich bin doch der Erste, der dann auch genommen wird. Überlegt mal, ob das die richtige Position ist. Ich möchte mit euch jetzt aber einmal schauen, was da eigentlich so passiert bei Neid. Ich habe euch mal so ein bisschen ein Bild mitgebracht und möchte so das Wort Neid mal ein bisschen auseinandernehmen. Denn Neid macht etwas Gefährliches. Er nimmt ganz schnell Gottes Segen für andere und macht daraus eine Anklage gegen Gottes Güte. Wir denken ja ganz oft, anstatt uns über die anderen zu freuen, warum nicht ich? Warum geht es mir nicht besser? Warum habe ich den Stress? Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Das N. Ja, das ist, ich glaube, da wechselt sich der Fokus. Das N steht bei mir jetzt für nur noch für andere schauen. Und genau das ist der Anfang. Ich schaue auf andere. Mein Auge blickt auf Themen, die andere Leute haben. Nicht auf Gott oder die Arbeit oder was auch immer. Nicht auf meine eigene Entlohnung, um in dem Beispiel von den Arbeitern im Weinberg zu bleiben, von dem, was ich ja mich darauf geeinigt habe, sondern auf den Nachbarn, auf den anderen Arbeiter, der mehr bekommt, der es besser hat, vermeintlich besser hat. Ich schaue auf die Familie, der es scheinbar super gut geht. Ich schaue auf denjenigen, der einen super guten Urlaub hat. Ich schaue auf andere. Und da fängt der Dieb an. Und was dann passiert, dadurch, dass ich auf andere schaue, dass ich anfange, das, was ich selber habe, für mich selber zu entwerten. In meiner eigenen Wahrnehmung ist es auf einmal weniger wert. Es hat sich nichts geändert, nur dass ich auf andere schaue. Ich habe nicht weniger, ich habe nicht mehr, aber ich nehme es als weniger wahr. Es fühlt sich kleiner an. Es fühlt sich wertloser an. Es ist auf einmal nicht eine objektive Beurteilung, sondern subjektiv werde ich unzufrieden. Ich setze mich zurück. Und es geht dann weiter. Ich packe mich in den Mittelpunkt. Auf einmal dreht es sich um mich. Warum habe ich weniger Gehalt als der andere, für den ich jetzt zuständig bin? Ich bin der Teamleiter. Ich müsste doch mehr bekommen. Und der hat auch noch nicht mal Ahnung davon. Ich müsste doch in den Urlaub fahren. Mir steht das doch zu. Ich habe mich abgerackert. Und wer auch immer fährt jetzt in diesen tollen Urlaub und leistet sich das und was auch immer. Ich muss doch mehr bekommen. Mir steht es doch zu. Und wenn der Neid so weit ist, dann hat er es fast geschafft. Weil was als nächstes passiert, ist, dass die Dankbarkeit verschwindet. Puff, weg ist sie. In meinem Beispiel habe ich euch erzählt, ich war, bevor ich diese Information hatte, war ich super dankbar. Ich war super freudig, dass man mir das zutraute. Kaum hatte ich Kenntnis davon, kaum hatte ich mein Auge darauf gelegt, hatte ich echt damit zu kämpfen. Und diese Dankbarkeit war weg. Der Neid war erfolgreich. Der Dieb hat mir die Freude gestohlen. Und ich glaube, dass es genau diese Kaskade ist. Und dass wir feststellen, wenn man schaut, dass am Ende dadurch, dass die Dankbarkeit flöten geht, unsere Freude auch weg ist. Das ist ja jetzt schön und gut, dass wir das erarbeitet haben und sehr trübselig. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt damit? Ich habe euch drei Personen aus der Bibel mitgebracht, die mit Neid zu kämpfen hatten. Und die möchte ich euch einmal vorstellen. Es gibt übrigens noch mehr in der Bibel, ich habe jetzt nur drei von denen rausgenommen. Da ist als erstes Saul. Saul war der König in Israel und Neid hat sein Herz vergiftet. Und wenn ihr euch das Ganze anschaut, nein, ich glaube nicht, dass Saul eine gute Lösung aus dieser Situation gefunden hat. Wie fing das Ganze an? Ihr kennt die Geschichte. Saul hat David entsprechend auch losgeschickt und in den Krieg gezogen und David war erfolgreich. Und die gesamte Gesellschaft hat es gefeiert. Die hat die Siege des Volkes gefeiert und war komplett freudig. Es war nur ein Punkt dabei, der Saul richtig bitter aufgestoßen ist. Und die Frauen sangen einander zu und tanzten und sprachen, Saul hat 1.000 erschlagen, aber David 10.000. Die Gesellschaft sagte, David ist ein besserer Feldherr. Er hat mehr geschafft als der jetzige König. Und anstatt sich darüber zu freuen, dass man als Volk den Feinden Widerstand geben konnte, hat das Saul als Neid aufgefasst. Da ergrimmte Saul sehr und genau das Wort missfiel ihm. Er hat sich verglichen. Es kann doch nicht sein, dass jemand anders erfolgreicher ist. Und er versuchte damit klarzukommen, aber, und das lesen wir da auch, er hat es nicht wirklich geschafft. Er war so erbost und versuchte das Problem so zu lösen, dass er die Person, die er beneidet hat, versucht hat umzubringen. Wenn ihr das Ganze weiterlest, ist ganz spannend, mit welchen politischen Schachzügen er das probiert hat, immer wieder David um die Ecke zu bringen, um genau das Problem zu lösen aus seiner Sicht. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass Neid uns nicht genauso werden lässt wie Saul. Dass wir selber versuchen, das Problem so zu lösen, dass wir dem anderen das nicht mehr gönnen. Es bleibt ja weiterhin betrübt, ne? Auch das ist keine richtig gute Lösung. Schauen wir mal, was die nächste Person so gemacht hat. Ich habe euch Asaf mitgebracht. Etwas unbekannter, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer das ist. Er ist ein Lobpreisleiter, würde man heutzutage sagen. Der hat Psalme gemacht. Und Auch Asaf hatte echt zu kämpfen mit Neid. Wenn ihr Zeit und Lust habt, lest euch mal Psalm 73 durch. Da ist das Gesamte beschrieben, wie neidisch er war auf die anderen. Wie stark er festgestellt hat, in seiner Wahrnehmung, es ist so ungerecht. Ich bin doch gottesfürchtig. Ich mache doch alles. Und den anderen geht es scheinbar so viel besser. Kennt ihr das? Den anderen geht es so viel besser und ich, obwohl ich doch alles so mache, wie ich glaube, Gott das von mir möchte, geht es scheinbar nicht so gut. Und er beneidete die Überheblichen. Und was ganz spannend ist, ist, dass es da eine Wendung gibt. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Als er anfing, wieder auf Gott zu schauen, da hat sich seine Wahrnehmung auch wieder geändert. Und er stellt fest, wenn ich nur dich habe, also Gott habe, dann kann ich das andere egal sein lassen. Dann berührt es mich nicht mehr. Dann kann die Freude wiederkommen. Dann kann ich wieder dankbar sein. Und dann kann ich wieder freudig mein Leben leben. Und die dritte Person ist Paulus, die ich euch mitgebracht habe. Paulus, ihr wisst das, hat viel gemacht. Und er hat auch viel erlebt. Von ganz unten bis nach ganz oben. Er hatte richtig gute Zeiten. Und er hat auch richtig schlechte Zeiten. Und er schreibt an die Philipper, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Das finde ich spannend. Es ist nicht etwas, was eine Gabe ist oder ähnliches, sondern jeder einzelne von uns kann es lernen, wie er mit bestimmten Situationen umgeht. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Also ich kann gleich noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie es mir mit dem Beispiel ging. Aber es liegt an uns, zu schauen, welchen Blick und welchen Fokus wir nehmen. Und er schreibt, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und im Römerbrief schreibt er, freut euch mit den Fröhlichen. Was heißt das jetzt konkret für uns? Ich möchte euch ein paar Punkte mitgeben, wie ich glaube, dass man von diesem trübseligen Neid das Ganze so ein bisschen drehen kann. Und dafür nehme ich tatsächlich genau das gleiche Wort Neid und versuche so ein kleines Rezept vielleicht aufzubauen, wie man dem Ganzen begegnen kann, um Freude wieder zu entdecken. Als erstes das N. Nimm Gottes Güte wahr. Das mag ja eine ganz andere Situation sein. Aber stell fest, wo Gott dir etwas schenkt. In meinem Beispiel, schau da drauf, dass du zufrieden warst mit dem Gehalt. Es war echt alles in Ordnung, war zufrieden. Achtet genau darauf. Freu dich über neue Kinder, gesunde Geburten, was auch immer, ist ganz egal. Nimm die Zeit und nimm Gottes Güte wahr. Das E. Erinnere dich an Gottes Segen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo jeder für sich gucken muss, wie man das gut hinkriegt. Mir geht es so, dass die guten Sachen sind schnell vergessen, gerade wenn was Schlechtes um die Ecke kommt. Das Schlechte nimmt ganz schnell viel mehr Raum ein. Und wenn es euch schlecht geht und man sich versucht, an etwas Gutes zu erinnern, für mich ist das Arbeit. Man muss wirklich drüber nachdenken, was einem Gutes so passiert ist. Vielleicht hilft es aber auch, sich das ein oder andere Gute aufzuschreiben. Kann man es einfach aufschlagen und sich einfacher daran erinnern. Erinnert euch an Gottes Segen. Und denkt daran, was da ist. Und das I. Freude ist etwas, das ist anders als ein großer Geburtstagskuchen. Was meine ich damit? Großer Geburtstagskuchen, wenn ich den teile und nochmal teile und nochmal teile, ist er irgendwann weg, aufgegessen, hat vielleicht lecker geschmeckt, aber ist vorbei. Freude, wenn ich Freude teile, ist es eher wie eine Kerze. Ich teile Freude und zünde damit eine Kerze bei meinem Gegenüber an und so weiter und so weiter. Es wird nicht weniger. Ich kann Freude teilen und sie wird mehr, weil wir uns gemeinsam freuen können. Deswegen investiere Freude. Teile sie. Sag sie weiter und freu dich mit den anderen. Und das D, danke Gott jeden Tag. Ich bin felsenfest der Meinung, dass Dankbarkeit und Neid nicht zusammen funktionieren. Wenn ich danke und meinen Fokus auf Dankbarkeit zu Gott gebe und das den Raum einnimmt, dann bleibt kein Platz für Neid. Und das ist der Schlüssel, dass ich Freude haben kann, dass ich dankbar ins Leben reingehen kann und dankbar darüber bin, was Gott mir schenkt. Ich habe ein Experiment für euch für die nächste Woche. Das sind nur 7 Tage. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr jeden Abend oder bis jeden Abend 3 Dinge aufschreibt, für die ihr dankbar seid. Damit es nicht so einfach ist, sind es bitte immer unterschiedliche Sachen. Also jetzt nicht jeden Abend, danke, dass ich heute Morgen aufstehen durfte, das funktioniert halt nicht. Ne? Also wirklich 3 unterschiedliche Dinge. Kleinigkeiten, nichts Großes. 3 Dinge, für die ihr an diesem Tag dankbar seid. 7 Tage, probiert das mal aus. Ganz bewusst Danke sagen. Gerne natürlich auch mehr, aber 3 Dinge. Vielleicht schreibt ihr sie euch auf und guckt dann nächsten Sonntag noch einmal zurück, für was ihr alles so dankbar wart. Dinge, die euch Gott geschenkt hat. Dinge, die ihr erlebt habt. Ich bin überzeugt, dass sich etwas verändern wird, dass sich euer Blick auf Gott richten wird und ihr so mehr und mehr Freude im Leben habt. Ein letzter Punkt. Ich habe euch schon gesagt, ich persönlich identifiziere mich ganz schnell mit den ersten Arbeitern. Ich bin stark. Also, wenn ich mich als Erstes, wen denn dann? Ich glaube, das ist falsch. Es gibt eine Sache und deswegen möchte ich euren Blick zum Kreuz zum Abschluss noch einmal richten, für das jeder von uns super, super dankbar sein kann und darf. Gott hat seinen einzigen Sohn geschenkt für jeden Einzelnen von uns, der für uns ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und auferstanden ist, damit wir das ewige Leben haben können und dürfen. Aus meiner Wahrnehmung ist das viel mehr wert als irgendein Gehalt, irgendein Urlaub oder irgendwas anderes. Gott hat mir persönlich das ewige Leben geschenkt als, ja, einfach aus Güte und Dankbarkeit mir gegenüber. Er schenkt es mir. Er ist der Weingutbesitzer, der mir, der fairerweise vielleicht auch er der 17-Uhr-Arbeiter ist, einfach ein großartiges Gehalt, das ewige Leben schenkt und zur Verfügung gibt. Und dafür bin ich super dankbar. Ich habe für jeden von euch, ich habe gesehen, der eine oder andere hat vielleicht das abfotografiert, hätte er nicht machen müssen, so ein kleines Kärtchen mitgebracht als Gedankenstütze. Meine Hoffnung, nehmt es mit und erinnert euch daran, 7 Tage, 3 Dinge dankbar sein. Und wenn das Kärtchen das erreicht hat, bin ich dankbar. Erzählt gerne von euren Erlebnissen dazu. Ich würde ganz gerne noch zum Abschluss einmal beten. Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du uns so reich beschenkst. Dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, der für uns ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist. Aber du siehst auch, wie schwierig das ist, den Blick auf dich zu behalten. Gerade wenn wir andere sehen, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo wir das Gefühl haben, die sind besser, schneller, reicher, toller. Und wir das mit dem Vergleichen anfangen. Ich möchte dich dafür bitten, jetzt gerade auch für die nächste Woche, für jeden Einzelnen von uns, dass du uns die Kraft gibst, die Zeit gibst, immer wieder zur Ruhe zu kommen und zu sehen, wo wir Dankbarkeit haben können. Wo wir dankbar dafür sein können, was du uns geschenkt hast. Dass wir den Blick auf dich ausrichten und so freudig durch die Woche gehen können. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du uns dabei hilfst, wenngleich das auch echt manchmal super schwer ist, schenk du uns die Ruhe und den Fokus auf dich. Amen. Ich möchte euch den Segen des Herrn zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.